Ja, zur Mitte des Jahres, neue Aspekte zur Jahreslosung, vielleicht tatsächlich für manchen was Neues, ich bin gespannt. Der erste Punkt lautet, das ist jetzt nicht wirklich neu, kommen zu Jesus. Das ist Punkt 1. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht überweisen. Also wir hoffen ja manchmal, wenn wir zu einem Hausarzt gehen, dass der uns möglichst schnell dann zu irgendeinem Spezialarzt überweist. Oder wir sind manchmal vielleicht auch betrübt, wenn wir von einem Arzt direkt ins Krankenhaus überwiesen werden. Das macht Jesus nicht. Er überweist uns also nicht. Er weist uns nicht ab, aber er delegiert uns auch nicht irgendwo anders hin. Und das müssen wir auch nicht glauben, dass wir von ihm wegdelegiert werden zu einer scheinbar besseren Adresse. Da gibt es keine bessere Adresse. Das ist zunächst mal hier der Punkt 1 heute. Das ist für uns, denke ich, nichts Neues. Wir dürfen zu Jesus kommen, aber wir dürfen eben auch und sollen auch zu Jesus kommen. Und wir kommen zu Jesus. Wer zu Jesus kommt, der kommt zu Jesus und wird nicht dezent weitergeleitet. Alle, die zu mir kommen, die kommen zu mir. Das sich nochmal klar zu machen, so zu Beginn der Predigt, ist nicht ganz unwesentlich. Denn im Leben passiert viel und wir denken selber oft, Jesus ja, aber da gibt es noch so ein paar andere Adressen, die sind auch hilfreich. Aber in bestimmten Fragen ist Jesus die erste und bleibt Jesus die erste Adresse, wo ich Frieden mit Gott finde, wer mir in meinen tiefsten Fragen Antworten gibt und wer wirklich zuständig ist dafür, dass ich mit Gott überhaupt Kontakt haben kann. Das ist immer Jesus. Und in diesem Zusammenhang steht auch das, was wir vorhin in der Textlesung gehört haben, Matthäus 11, in dem sogenannten Heilandsruf. So heißt er, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Damit sagt Jesus, kommt her, die ihr erst einmal akzeptiert habt, dass ihr, ich sag's mal jetzt mit dem Bild übertragen, doch so einen gebeugten Arm habt, nämlich einen Arm, der mit Lasten voll besteckt und vollgesteckt ist. Das sagt Jesus, das haben die Weisen und Klugen, so sagt das vorher in diesem Gebet zum Vater, nicht wirklich so verstanden. Er sagt ja, ich preise dich, Vater im Himmel, dass du es den Klugen und Weisen dieser Welt verborgen hast und es den Unmündigen, denen, die also darum wissen, dass sie nichts wissen, dass du es denen offenbart hast. Und deswegen hoffe ich und glaube ich mal, dass die meisten von hier, die jetzt hier so sitzen, sagen würden, also ich brauche nicht zu Jesus kommen, dass die das nicht sagen, denn sowas wie Lasten, sowas wie Steine, die man tragen muss, wir haben das eine Bild noch in Erinnerung vom Lied eben, das kenne ich eigentlich gar nicht. Also Sorgen, das höre ich von anderen Leuten immer, also ich kenne das gar nicht, das Gefühl von Sorgen. Und wenn Leute von mir so von Ängsten erzählen, das hatte ich noch nie so wirklich, dass ich Angst hatte vor irgendwas. Und dass Beziehungskonflikte mir zu schaffen machen, warum? Einfach lösen und klären, ist doch kein Problem. Und dass Krankheiten mich aus der Bahn werfen, weil es vielleicht chronisch ist oder weil es vielleicht tödlich sein wird. Gut, das nimmt man zur Kenntnis und dann ist das halt so. Was soll mich das weiter schocken? Also ich habe keine Lasten. Warum soll ich zu Jesus kommen? Und Sünden, gut, das ist Definitionssache. Also meine Sünden sind keine Sünden, meine Sünden sind einfach Eigenschaften, die so da sind, wie sie sind. Warum sollte ich mir da Gedanken drüber machen? Also wenn du so einer von denen bist und sagst, also ich habe einfach keine Lasten, dann entweder herzlichen Glückwunsch, du bist der Erste, du bist praktisch Jesus, weil du hast ja keine Sünden, aber das bist du nicht. Oder zweitens, du gehörst zu diesen Klugen und Weisen, die alles besser wissen. Oder drittens, du lügst dir was vor. Oder viertens, du bist sehr unweise, weil du noch gar nichts verstanden hast. Also, definitiv ist es so, wir alle haben Lasten. Und das ist so, das weiß jeder von uns hier. Und wir alle haben Lasten, die wir gerne abgeben möchten. Und manchmal gibt es Phasen, wo die Lasten unerträglich schwer sind. Dann gibt es manchmal Phasen im Leben, da ist es erträglich. Und trotzdem sind es Lasten. Und da sagt Jesus, damit komm zu mir. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und dieses Lied, das war richtig gut, was wir eben gesungen haben. Denn das war eine wunderbare Anwendung. Da konnte man richtig gleich sehen, ja, wie mache ich denn dieses Kommen? Ja, zum Beispiel, indem ich bete. Und immer wieder bete. Immer wieder zu Jesus komme und ihm das sage. Oder indem ich immer wieder im Wort lese. Also ich fand das ganz toll mit dem Lied. Da dachte ich, da brauche ich zu der Anwendung gar nicht mehr viel sagen. Das einfache, schlichte Weitermachen. Täglich zu Jesus kommen, im Gebet, es abgeben, in seinem Wort nach Antworten suchen, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das ist Kommen zu Jesus. Kommen zu Jesus. Und er wird uns nicht weiterleiten, nicht wegdelegieren. Denn Jesus entlastet. Im Frieden mit Gott zu leben, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, das entlastet. Einen guten Hirten zu haben, der einem Weisung gibt, wie ich leben kann, das entlastet mächtig. Jemand zu haben, der mich befreit von mancher Sucht, von manchen Süchten, von manchen Sehnsüchten, von manchen inneren Trieben, der meine Triebe ordnet durch seinen Geist, das entlastet sehr. Das ist eine Entlastung. Und eben Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist die Entlastung und die Freiheit unseres Lebens. Ja, und dann, das sieht man auf diesem Bild hier, dann kommen sie eben alle, die Lasten haben und Alte und Junge, wenn man da so genau hinguckt, hat der Maler versucht, das so ein bisschen zu differenzieren. Jeder, der zu Jesus kommen will, wie er auch immer ist, kann zu Jesus kommen mit seinen Lasten. Das sind die Kommenden. Das sind die Kommenden, die ihr da hinten seht. Und ich habe mal Anfang des Jahres mir aus dem Internet so alle Verbildlichungen, die ich da so gefunden habe, von der Jahreslosung mal so ausgedruckt. Und dieses Element der Kommenden, das ist nahezu in jedem Bild drin. Es sind immer irgendwie Menschen drin, oder hier sind Boote vielleicht auch, die zur Rettung hinkommen, die zu Jesus kommen. Oder Boote, die zum Leuchtturm kommen. Die Kommenden sind die, um die es geht. Und ich hoffe, dass jeder hier sagt, ja, ich bin auch so ein Kommer oder Kommender. Ich komme zu Jesus. Bin gekommen, vielleicht zu Beginn des Glaubens, bin vorher schon durch meine Eltern vielleicht da herangeführt worden, wie auch immer, oder bin durch dramatische Ereignisse auf Gott gestoßen, bin dann zu ihm gekommen und ich komme weiter, täglich. Jetzt hier im Gottesdienst komme ich zu Jesus. Und vielleicht morgens oder abends in einer stillen Zeit komme ich zu Jesus. Das hoffe ich, dass das am besten jeder hier so sagen kann. Ich gehöre zu denen, die zu Jesus kommen. Es gibt auch die Nicht-Kommenden. Wenn man das Bild hier sieht, dann sieht man die Kommenden. Was man bei Fotos ja oft nicht sieht, was sich drumherum abspielt. Drumherum sind Leute, die nicht kommen. Diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Wir wissen alle, dass nicht jeder Mann und jede Frau zu Jesus kommt und Christ wird zum Beispiel. Das ist so. Und diese Nichtkommenden, die also sich eher abwenden von Jesus, die werden in diesem Bibeltext, aus dem die Jahreslosung kommt, auch erwähnt. Da werden sogar drei Gruppen erwähnt, die nicht kommen. Und um diese Nichtkommenden geht es jetzt im Punkt 2. Also Punkt 1, kommen, ja, zu Jesus. Punkt 2, warum kommen die Leute nicht? Und zwar die, um die es jetzt in dem Bibeltext geht. Warum kommen die eigentlich nicht? Die ersten, die Nichtkommende sind, das sind die zwar viel bei Jesus sind, eigentlich immer irgendwie um ihn herum sind, aber eigentlich nie mit dem Herzen wirklich bei ihm sind. Das ist die sogenannte jüdische Oberschicht, Pharisäer und Schriftgelehrte. Die kommen nicht zu Jesus. Die sind zwar da, aber mit dem Herzen wollen sie nicht zu ihm gehen. Wenn Jesus lehrt, sind sie da und stellen Fangfragen. Wenn Jesus von Dämonen befreit, sind sie da und reden davon, dass er als Dämon nur Dämonen befreien kann. Also Jesus muss auch ein Dämon sein. Wenn Jesus heilt, sind sie da und sagen, darf der das? Und vielleicht sogar am Sabbat oder am Sonntag, darf der das? Also die sind immer irgendwie da und doch kommen sie nicht zu ihm. Und Jesus sagt zu ihnen an verschiedenen Stellen, jetzt mal zusammengefasst, sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: Wisst ihr, ihr wisst nichts. Ihr seid Kinder der Lüge. Ihr habt den Teufel als Vater. Auf Abraham und Mose könnt ihr euch nicht berufen. Ihr seid getünchte Wände, Heuchler von vorne bis hinten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu, zumindest die, die um ihn herum waren, sind, sage ich mal, sehr plakative Nichtkommende, die nicht zu Jesus kommen und nicht ihre Lasten bei ihm ablegen. Die Jahreslosung kommt aus Johannes 6. Da geht es um ein Brotwunder und um die Brotrede. In Johannes 5, kurz davor, hat Jesus so einen typischen Clinch mit den Pharisäern. Davon gibt es sehr viele im Neuen Testament, aber einer geht so. Jesus sagt zu ihnen: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Wenn wir heute mal von denen lernen wollen, die es, sage ich mal, nicht richtig machen, die also nicht zu Jesus kommen, dann könnte man von den Pharisäern vielleicht Folgendes lernen. Es ist oft Ehre, die uns davon abhält, zu Jesus zu kommen. Wir wollen doch wer sein. Wir wollen doch so, wie wir sind, gern bei jedem angesehen sein. Und die Pharisäer haben das gemerkt, dass sie, wenn sie zu Jesus kommen, jemand über sich haben, den Sohn Gottes. Und es war für sie ein Frontalangriff gegenüber ihrem Ehrsystem letztlich. Es war auch ein System der Pharisäer und Schriftgelehrten der jüdischen Oberschicht. Wer so in höheren Sphären ankommt, in allen möglichen Bereichen, da geht es immer auch darum, dass man sich untereinander in irgendeiner Weise ja Ehre zollt. Sich darin stärkt, dass man wer ist, dass man was kann, dass man einen Namen hat. Und Jesus sagt, ja, wenn ihr das so macht, wie wollt ihr überhaupt dann den ehren, der mich gesandt hat? Das geht ja gar nicht. Ich habe es mal hier so aufgeschrieben: Liebe Jesus-Nachfolger, folge Jesus nach und akzeptiere, dass du immer wieder im Leben mit Gott daran erinnert wirst, du bist nicht die Mitte, sondern Jesus ist der Herr. Die Welt dreht sich nicht um mich und dreht sich nicht um dich. Die Welt dreht sich auch nicht um Corona und auch nicht um Machtblöcke oder um Mächtige. Die Welt dreht sich nicht, bisschen überspitzt gesagt, nicht einmal um die Sonne, nein. Alles dreht sich um den Sohn Gottes. Und das sagt Jesus hier sinngemäß zu den Pharisäern. Und das wollt ihr nicht. Und deswegen setzt ihr alles daran, euer selbstgemachtes Ehrsystem aufrechtzuerhalten. Denn ihr wollt nicht wirklich die Ehre Gottes in euer Leben holen. Als Anwendung könnte man vielleicht, oder habe ich so für mich überlegt, nehmen: Sei bereit, dich demütigen zu lassen. Sei bereit, dich immer mal von deinem hohen Sockel herunterlassen zu holen. Für die Deutschen, ich hoffe, das war richtig, für die Deutschkenner. Und sei bereit, Jesus als den Herrn und Erlöser dieser Welt, als den Höchsten zu akzeptieren. Es gibt eine zweite Gruppe, die nicht zu Jesus kommt. Die werden auch in Johannes 6 erwähnt. Das sind die vielen, die Brot bekommen haben. Immerhin 5000 Männer und noch viele andere, denn vermutlich waren viele Frauen auch dabei und auch viele Kinder. Also die Jahreslosung ist ja aus der Brotrede und aus der möchte ich zunächst mal von dem Brotwunder, was kurz vorher geschehen ist, vorlesen. Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet, teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Jesus ahnt, diese Menge, das Volk nennen wir es mal, in Johannes 7 wird es das Volk genannt, diese Menge an Menschen, 5000 und mehr, die werden jetzt versuchen, auf mich einzudringen, dass ich ihr König werde. Nennen wir es mal ihr Brotkönig. Die werden von mir erhoffen, dass ich sozusagen das Lebensmittelproblem löse. Und was das bedeuten kann, erleben wir momentan, dass das Getreide raus kann, was da alles in die Wege geleitet wird, dass Menschen an ihr Brot kommen. Und damals war das mindestens genauso anstrengend, an Brot zu kommen. Die erhoffen sich, dass Jesus ihr König wird, der die Probleme ihres Lebens und vielleicht sogar die Probleme Israels und die Probleme der Welt lösen wird. Denn mit Wundern ist alles möglich. Und Jesus geht weg. Spannende Situation. Mit 5000 Männern hätte Jesus sicherlich mit seiner Wunderkraft einen ziemlich guten Aufstand in Israel machen können. Da kann man schon was bewegen. Eine ähnliche Situation wie später im Garten Gethsemane, wo einer mit dem Schwert reinschlägt und er dem wehren muss und sagt, nein, eben nicht Gewalt, nein, eben nicht Aufstand, nein, eben nicht als ich als Brotkönig. Darum bin ich nicht gekommen. Jesus geht weg. Er versteckt sich. Manchmal ist auch bei Jesus Flucht die beste Verteidigung. Frage an uns. Wir wollen ja lernen von denen, die nicht kommen. Und diese Masse von Menschen kommt zwar zu Jesus, aber aus anderen Gründen. Und zwar steckt diese Frage dahinter. Möchtest du Jesus haben? Oder willst du vor allem seine Gaben? Jesus sagt eigentlich, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Und damit meint Jesus, ihr wollt eigentlich die Wunder haben, die euch im Leben helfen. Ihr wollt satt werden. Was ich aber hier getan habe, ist ein Zeichen. Und ein Zeichen zeigt auf etwas. Und das Brotwunder ist sogar ein sehr direktes Zeichen, denn Brot wird geschenkt, um auf das Brot des Lebens hinzuweisen, hinzuzeigen. Ihr wollt Wunder, ihr wollt die Lösung eurer Probleme haben, ihr wollt eigentlich die Gaben von mir, aber ihr wollt nicht das, worauf ich zeige, nämlich auf mich als Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Suche ich Jesus oder seine Gaben? Suche ich vor allen Dingen die Gebetserhörung? Oder suche ich vor allen Dingen den, der Gebete erhören kann? Suche ich vor allen Dingen die Heilung? Oder suche ich vor allen Dingen den Arzt, Jesus? Und vielleicht als Anwendung, nimm immer wieder, und das sage ich mir auch immer wieder, diesen, sage ich mal, kleinen Gebetsfetzen ernst, dein Wille geschehe. Herr, dein Wille geschehe. Wir dürfen beten für Heilung, wir dürfen beten für alle Sorgen, und wir sollen den Vater unser beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und doch dürfen wir auch immer beten, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil ich ja dich, Jesus, vor allen Dingen brauche. Und dann durch vieles im Leben dir danken kann, aber ich will vor allen Dingen dich haben. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die auch nicht zu Jesus kommen. Am nächsten Tag, nachdem Jesus sich zurückgezogen hatte und dann am nächsten Tag in der Synagoge in Kapernaum ist, kommt so ein gewisser Teil von diesem Volk, von diesen 5000, doch nochmal in die Synagoge und will das mit ihm nochmal durchdiskutieren, sage ich mal. Wollen das verstehen, warum er das so gemacht hat. Und diese dritte Gruppe derer, die nicht zu ihm kommen, sind also Jünger. Die werden nachher auch so benannt. Es sind Menschen, die eigentlich nah dran sind an Jesus, die ihn kennen, die sogar mit ihm gegangen sind. Und dann kommt es da zum Gespräch. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Vom Brot zum Fleisch auf einmal. Das ist schon mal so ein Gedankenspruch, wo die gedacht haben, hä? Was hat hier jetzt das Fleisch zu suchen? Das heißt, ich gebe mein Leben hin für euch. Und sie wollten doch nur Brot haben. Jetzt kommt er mit seinem Leben an, was er hingibt. Und dann denken wir an Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, nämlich in dieser Form hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit die an den Glauben nicht verloren werden. Also das ist der Kern dessen, was Gott für uns tun will, die Hingabe des Sohnes. Die Hingabe seines Leibes am Kreuz. Und dann sagen hier die Juden, also die, die dort in der Synagoge sind und mit ihm reden wollen, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Und Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich weiß, ob ihr euch da so reinversetzen könnt. Die waren im Brotwunder, die waren im Brotdenken, das hatten sie ja schon kapiert, dass er aufs Brot hinweist. Und dann kommt er mit Fleisch an und dann kommt er mit Sterben an und mit Blut. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten und fragte sie, daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Und er sagte, deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Also ich habe das für mich mal so versucht zusammenzufassen. Mancher kommt deswegen nicht zu Jesus oder auch nicht mehr, weil es ihm einfach zu extrem wird. Kreuzigung Jesu. Gott lässt seinen Sohn am Kreuz mit der brutalsten Hinrichtungsmethode sterben. Wunder. Wie soll das gehen? Jesus sitzt beim Vater im Himmel. Was soll das denn? Wie geht denn das? Wo ist denn der Himmel? Wie sitzt man denn im Himmel beim Vater? Dann Paulus später. Jesus lebt in mir. Der sitzt doch beim Vater im Himmel. Wie geht das? Wie soll Gott in mir leben, der doch unfasslich ist, unermesslich? Wiederkunft Jesu. Wird meistens unter uns, wenn Christen, Nicht-Christen dabei sind, gerne verschwiegen, weil uns das auch irgendwie komisch vorkommt. Wir glauben das, wir wissen, dass es auch wichtig ist, aber es wirkt doch irgendwie so außerhalb des normalen Denkens. Himmel und Hölle. Himmel und Hölle. Erde ist klar, die sehen wir. Da sehen wir die Nachrichten, da wissen wir um die Probleme. Das ist alles soweit klar. Das ist uns täglich sehr nah, was die Erde uns sozusagen anzubieten hat. Aber Himmel und Hölle da drüber und drunter und wo auch immer, sehr extrem. Dann Jesus, der einzige Weg. So viele andere Wege. Und Jesus nun der einzige Weg und er nur das Brot des Lebens, der satt macht. Und dann, was er hier ja auch noch bringt, auch so ein Thema Auserwählung. Dann sagt er auch noch, okay, und so ist das eben. Es werden nur die zu mir kommen, die der Vater zieht. Und ihr Jünger jetzt, dieser Teil der Jünger, die weggehen, ihr geht eben. Wo bin ich hier? Das ist extrem. Das ist irgendwie verrückt. Und das kann doch auch keiner glauben. Ihr seid hier. Zumindest jetzt hier in der Predigt, in dieser Gemeinde zu diesem Zeitpunkt. Aus welchen Gründen auch immer. Aber im Normalfall, weil man vermutlich zu Jesus kommen will. Und doch sind wir immer wieder auch herausgefordert, zu akzeptieren, dass Jesus praktisch die Lösung vorgibt und nicht wir sozusagen von hinten ihm noch reinreden müssen. Also das mit der Wiederkunft ist ein bisschen unmodern. Und Himmel und Hölle müssten wir auch noch mal ein bisschen anders definieren. Und Liebe Gottes, vor allen Dingen in der Kreuzigung Jesu zu sehen, dass er uns für die Ewigkeit rettet, da könnte man aber Liebe Gottes auch noch anders umschreiben. Die Segnungen in der Welt und die Nähe Gottes einfach, warum dann übers Kreuz immer? Wir möchten ihn gerne oft, auch wir, die wir Gläubige sind, so reintuscheln und sagen, so als Soufflöse oder Souffleur, das nicht so betonen bitte und so weiter. Also das ist manchmal auch für uns extrem. Aber Jesus sagt, ja, wenn euch das alles zu extrem ist und Himmelfahrt und Kreuzigung, ja, der Vater zieht euch. Kommt zu mir. Also diese drei Gruppen, ja, die kommen nicht oder kommen nicht mehr. Die einen, weil sie untereinander Ehre suchen, die anderen, weil sie mehr die Gabe als Jesus selbst wollen und die dritten, weil sie das Gefühl haben, was Jesus bringt, ist mir zu sehr, zu extrem und geht mir zu sehr aus der Welt raus. Ich möchte doch noch einen Jesus, der eigentlich in der Welt gut reinpasst. Das ist mir doch zu extrem. Jesus nennt im Neuen Testament bei ihm selbst oder bei Paulus später noch andere Gruppen, die nicht so richtig kommen, die sich einen breiten Weg bauen oder die zwar Herr, Herr sagen, aber nicht ihm wirklich folgen. Manche, die das Geld mehr lieben als Jesus. Also da gibt es verschiedene Gruppen, Menschen, Einzelpersonen auch, die andere Schwerpunkte setzen und nicht zu Jesus kommen. Ja, und dann der Punkt 3, wer kommt denn dann? Jetzt haben wir ja mehr so ein bisschen was Negatives mal gehört, wer eben nicht kommt. Aber das Positive soll uns ja ziehen, soll uns ja motivieren. Wer kommt denn? Wenn man bei irgendeiner Party eingeladen ist, fragt man ja auch oft, wer kommt denn noch so? Und dann hofft man auf so ein paar bekannte Namen. Im schlimmsten Falle, wenn alle unbekannt sind oder alle so die Unliebsamsten, dann hat man auf einmal Gründe irgendwie und so weiter nicht zu kommen. Wer kommt denn so zu Jesus? Wer sind denn diese Leute da? Gut, viele von uns kommen. Also eine Ehebrecherin darf zu Jesus kommen, eine Frau von Samaria am Brunnen kommt zu ihm. Nikodemus, ein Pharisäer, immerhin, kommt zu ihm bei Nacht. Er kommt, ob er dann wirklich zu Jesus mit dem Herzen kommt, ist ja ungewiss, laut Text. Die Eltern mit ihren kleinen Kindern kommen zu ihm und lassen ihn segnen. Ein Verbrecher, ein Terrorist vermutlich am Kreuz neben Jesus, kommt auch zu ihm. Wir haben auch schon ein Lied gesungen, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Also die so kommen, wie sie sind, mit ihren Lasten, die kommen. Manfred Siebald hat noch ein Lied dazu geschrieben. Jesus, zu dir kann ich so kommen, ist, glaube ich, von ihm. Noch ein Lied, das geht so. Experiment. Ich singe jetzt spontan, oder ich singe das hier ab, den ersten Vers, und ihr versucht, den Refrain zu singen. Einfach machen, so jetzt ad hoc. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, es ist niemand zu arm oder reich. Es ist niemand zu einfach und niemand zu fein, seine Liebe gilt für alle gleich. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er hat es uns gesagt. Vielen Dank. Es ist niemand zu gut, es ist niemand zu schlecht, es ist niemand zu frech oder scheu, es ist niemand zu schuldig, es ist niemand zu gerecht. Seine Liebe macht uns völlig neu. Also summa summarum, es kann wirklich jeder kommen und jeder zu jeder Zeit kommen. Und die nicht gekommen sind, haben ihre Gründe, aber auch diese Gründe für uns als Lerneffekt kann man auch mit Gottes Hilfe überwinden, sich demütigen lassen und merken, Ehre ist nicht so wichtig. Oder sich mit den christlichen Aussagen zu beschäftigen und vielleicht Verständnis zu gewinnen, warum manche Sachen scheinbar extrem sind, aber vielleicht, wenn man ganz lange drüber nachdenkt, sogar für unsere moderne Zeit verständlich sind. Und wenn man es nicht versteht, kann man Gott einfach sagen, es ist dein Weg, uns Jesus gesandt zu haben. Und er ist der einzige Weg, auf den ich bauen kann. Und immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschehe. Die Gebetserhörung nicht höher setzen als den Gebetserhörer. Also es geht, weiterhin zu ihm zu kommen, jederzeit, zu jedem Augenblick. Und ich habe da so ein kleines Heft gefunden, hat mich sehr angesprochen. Also ich habe ein dickes Buch gefunden. Ja, so lala dick für unsere heutigen Zeiten. Ziemlich dick, 180 Seiten. Das kann man sich noch bestellen, das ist gar nicht so teuer im Internet. Von Christoph Morgner jeweils vierseitige Beiträge von vielen, vielen Christen zur Jahreslosung. Und ein anderes Buch von Steffi Baltes. Und dort beschreibt sie 7 Personen, die zu Jesus kommen. Im Neuen Testament. Da ist zum Beispiel ein Schreihals. Schreihälse sind sehr gut darin, zu Jesus zu kommen. Sobald Bartimäus hörte, dass es Jesus war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele befahlen ihm, zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Schrei einfach mal. Also vielleicht draußen vielleicht mal den Ehepartner anschreien im Sinne von: Ich brauche wirklich Hilfe. Oder mal weinen mit dem man vielleicht stille Zeit macht oder alleine. Einfach mal wirklich zu Jesus, auch mit dem Ganzen, was man so kann und tut, zu ihm hingehen. Es gibt immer Widerstände. Diese 3, die nicht kommen, sind ja auch so eine Art Widerstände, die uns zeigen, da ist was in uns, was uns Widerstand leistet, zu Jesus zu kommen. Damals sind es meistens die Jünger, die tatsächlich diesen Bartimäus ganz leise kriegen wollten. Da auch manchmal nicht so viel auf die Mitchristen achten. Einfach den Weg finden, mit dem ich wirklich Jesus nahe komme. Und die Nicht-Mitchristen müssen das dann halt aushalten oder lernen einfach auch noch dazu. Dann sind es auch noch Verrückte, meines Erachtens, die ein bisschen komisch sind. Die Frau sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Dann wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Da war eine Frau, die war lange Zeit krank und hatte diese etwas, meines Erachtens, gefühlt abergläubische, verrückte Idee, einfach mal das Gewand von Jesus anzupacken. Tja, vielleicht machst du auch mal irgendwie sowas Verrücktes. Mach mal sowas Verrücktes und zippel bei irgendeinem, der dir ein vorbildlicher Christ ist, zu dem du Vertrauen hast, zippel den mal so am Hemd und sag: Ich muss mal mit dir reden. Ich würde dir gerne mal was erzählen, was mich wirklich belastet. Also vielleicht wirklich mal in die Seelsorge gehen, wie man das im besten Sinne so nennt. Sorge um die Seele. Das ist für viele von uns ziemlich verrückt, denn das passiert nicht so viel. Wirklich mal mit jemandem sprechen. Oder, wen haben wir hier noch? Ja, Kinder. Kinder dürfen zu Jesus. Das ist wunderbar. Aber mit den Kindern kommen auch die Eltern und sind damit mitgesegnet. Also einfach mal weiter die Kinder zu Jesus bringen im Gebet und weiter sich mit als Eltern mit den Kindern segnen lassen. Sich in diesen bewahrenden Strom der Liebe Gottes reinstellen. Die Kinder werden übrigens auch von den Jüngern erstmal ziemlich weggeschickt, oder die Eltern besser gesagt. Also wir sind da manchmal auch als Jünger, ja, wir machen es uns manchmal nicht leicht, aber manchmal machen wir es uns eben auch leicht, indem wir uns wirklich helfen. Das ist ja auch das Gute. Wir sind Christen und unterstützen uns, und manchmal unterstützen wir uns auch nicht. Dann, wer kommt noch zu Jesus? Interessantes Beispiel, die Schwiegermutter von Simon kommt zwar nicht zu Jesus, aber Jesus kommt zu ihr und sie hat Fieber. Aber ihr Kommen ist jetzt ein anderes. Ich lese den kurzen Vers vor. Die Schwiegermutter Simons lag da nieder und hatte das Fieber. Und alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie. Und sie diente ihnen. Fieber weg, zack. Vermutlich in die Küche, Mahl bereiten für Jesus und seine Jünger. Also das ist auch ein Kommen, einfach weiter dienen für Jesus. Weiter überlegen, wo ist denn mein Platz? Sei es in der Gemeinde, sei es irgendwo, wo man mit Menschen zusammen ist. Wo kann ich für jemanden ein Diener sein? Ich meine auch, dass das auch ein Kommen zu Jesus ist. Er sagt ja in Matthäus auch, dass sogar da, wo ich mich um Kranke, um Arme, um Menschen kümmere, die wirklich Nöte haben, da begegne ich Jesus. Das sagt er ja direkt. Es ist auch ein Kommen zu Jesus. Also Diener, die Jesus dienen wollen und zu ihm kommen, sind genau richtig. Und auch Minderbegabte. Wir haben bei uns in der Gemeinde jemand, also wir haben, also EFG Bünde, spezielle Gemeinde mit mit zum Beispiel vielen Pflegekindern auch, aber wir haben auch einen, der ist schon gar nicht mehr so jung, der ist behindert, und es ist der eine, der immer bei den Liedern klatscht. Und da bin ich jedes Mal so berührt, weil wir klatschen ja oft nicht so, und der klatscht, weil er sich so freut, bei den christlichen Liedern dabei sein zu können, und er klatscht immer so einmal und alle wissen, wunderbar, Gott ist groß und wir dürfen ihm Applaus geben. Und sonst ist es der mich immer, oder viele nach dem Gottesdienst einmal umarmt, aber eigentlich minder begabt in vielen Sachen und doch so wichtig für unsere Gemeinde. Und hier wird auch von einem Minderbegabten gesprochen. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Das ist das Brotwunder, was dann kommt, ne? Jesus nahm die Brote, dankte, gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Dieser Junge war nicht reich begabt an Broten und Fischen, es waren 5 und 2. Und Gott hat da unglaublich viel rausgemacht. Ein Weg zu Jesus zu kommen könnte auch sein, immer wieder sich zu fragen, was kann ich vielleicht als kleinste Sache Jesus geben? Wo jeder sagen würde, das ist doch Pipifax. Und wo Jesus vielleicht was draus machen kann. Mal gucken in den kleinen Dingen, die man nicht so gut kann, oder sogar die schwachen Seiten, ob die sogar Jesus vielleicht in der Gemeinde schon mehr benutzt hat, als meine starken Seiten. Ja, es gibt viele, die von Jesus angesprochen werden, die zu ihm kommen und weiterkommen, ein Leben lang kommen, bis dahin, dass sie bei ihm sein werden dann. Auch Traumatisierte. Da ist eine Frau, die ist viele Jahrzehnte krank und die richtet Jesus auf. Und das ist so ein Bild für mich auch, die wir auch viel mit uns selbst zu tun haben, die wir bestimmt auch irgendwie eine Wunde haben, aber auch mit Kindern zu tun haben, die vieles erlebt haben. Und auch wir alle in der Gemeinde, wir sind alle verletzte Persönlichkeiten. Und Jesus richtet uns auf. Manchmal erlebt man das hier schon im Leben, dass man aufgerichtet wird, zumindest kriegt man Gefühl dafür, dass Jesus, der Heiler, das tut. Manchmal bleiben Wunden, dass man irgendwie ein bisschen gebückt bleibt oder einfach eine schmerzende Sache bleibt, wo man immer wieder, wir nennen das Trigger, immer wieder merkt, wenn da einer drankommt, dann tut das weh und dann werde ich so komisch. Aber Jesus richtet auf und das ist so wunderbar. Und er wird die er aufgerichtet hat, und das sagt er in dieser Jahreslosung, da wird er für sorgen, dass sie beim Vater ankommen. Die werden nicht kurz vor der Tür zusammenbrechen und sagen, sorry, ich schaff's nicht mehr, ich bin doch zu verletzt. Nein, die werden ankommen. Dafür wird er persönlich sorgen. Ja, lasst uns weiter zu Jesus kommen, in den Wegen, die wir vorhin in dem Lied gesehen haben, durchs Gebet, durchs Bibellesen, durch Gemeinschaft, durch Ehrlichkeit und dann so wie diese Beispiele, durch Gaben einbringen, dienen, durch wirklich von Jesus erhoffen, dass er einem hilft und zu ihm kommen und nicht wegdelegieren lassen. Das wäre auch wichtig. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Sei ein Kommender und dann wird er für das Bleiben sorgen durch seinen Heiligen Geist. Amen.